der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitgarantie BH1.
Ob in Golm oder Holländerviertel, ob im Tiergarten oder Lichtenberg, jetzt gibt es Schulz reicht's, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei Schulz reicht's, wenn Politik auf Menschen trifft. Heute reden wir über ein, wie ich finde, sehr aktuelles und interessantes Thema wieder einmal, und zwar über den Umwelt- bzw. den Klimaschutz und wie sich der mit der Artenvielfalt verträgt. Da haben wir heute Herrn Dr. Hannes Petruschak bei uns im Studio von der Heinz-Sielmann-Stiftung. Und er wird uns heute Fragen dazu beantworten, warum es auf der Döberitzer Heide gerade sehr starke Abholzungen gibt und was das mit der Schaffung einer Artenvielfalt zu tun hat. Also bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. So, und wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen bei Schulz reicht's. Heute das Thema Artenvielfalt versus Klimaschutz. In den letzten Tagen und Wochen haben uns einige Zuschriften erreicht. Und zwar sollten wir, wie es so schön heißt, der wahllosen und klimaschutzgefährdenden Waldrodung in der Döberitzer Heide auf den Grund gehen. So die so das Zitat aus den Zuschriften. Deshalb haben wir uns heute einen Spezialisten eingeladen, und zwar Herrn Dr. Hannes Petruschak von der Heinz-Sielmann-Stiftung, die verantwortlich ist, beziehungsweise Gebiet in der Döberitzer Heide bewirtschaftet, oder das gehört Ihnen sogar. Ne?
Ja.
Genau. Also erstmal herzlich willkommen hier bei uns heute im Studio,
Herr Petruschak. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Sie leiten den Geschäftsbereich Naturschutz und betreuen mit Ihrem Team in Brandenburg die Flächen der Heinz-Sielmann-Stiftung von insgesamt 12.000 Hektar Fläche. Ist das richtig?
Ja, genau.
Was sagen Sie denn selbst zu dem Vorwurf, dass diese Abholzung in der Döberitzer Heide statt Klimaschutz oder klimagefährdend sind? So rum.
Also erstmal kann ich das natürlich gut verstehen, dass diese Wirkung so ist, denn wir wollen ja eigentlich in Deutschland den Wald fördern, Begrünung fördern, wo immer es geht. Aber es geht hier darum, die Lebensraumvielfalt in der Döberitzer Heide zu erhalten. Das ist ja ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Mhm. Und es gab, als die Truppen dort abgezogen sind in den 90er Jahren, ein unglaublich reiches Mosaik aus sehr unterschiedlichen Lebensräumen. Und Wald ist ein ganz wesentlicher Faktor dort und soll es auch bleiben. Etwa die Hälfte der Fläche ist Wald, auch nach der Naturschutzverordnung dort als Wald definiert. Und die andere Hälfte, das war aber Offenland und soll auch Offenland bleiben. Und dort, wo es zugewachsen ist, soll das Offenland wiederhergestellt werden, weil das ganz wertvolle Lebensräume sind für viele, viele tolle Arten wie den Wiedehopf oder die Rotbauchunke, die eben woanders längst verschwunden sind aus der Kulturlandschaft. Und das wiederherzustellen in dem Maße, wie es das dort schon mal gab, das sind die Arbeiten, die dort jetzt laufen. Und manchmal ist das sogar sehr förderlich für den Klimaschutz, wenn wir nämlich Niedermoore wiederherstellen, denen die Vegetation sehr viel Wasser entzieht. In den Senken haben sich dort Moorböden gebildet. Und wenn man diese Vegetation dort runternimmt, dann können diese Böden sich wieder erholen, können sich auch wieder aufbauen und wieder CO2 binden. Es kann also im Einzelfall auch sehr förderlich sein
dafür. Okay, aber Sie konservieren ja jetzt nicht nur die bestehende Heidelandschaft, also die Offenflächen, sondern Sie schaffen neue, beziehungsweise das, was uns jetzt mitgeteilt wurde, was Sie auch bestätigt haben, es wird jetzt eine Waldfläche gerodet, um diese dann nachträglich in eine Heide- oder Offenlandschaft umzugestalten.
Ja, das ist so, weil nämlich innerhalb weniger Jahre zum Beispiel eine Heidefläche zuwachsen kann. Und das ist in vielen Gebieten passiert. Das, was man also im August, September so wunderschön lila blühen sieht, das verschwindet nach wenigen Jahren, wenn man dort nicht dagegen wirkt, dass Bäume und Büsche das sehr schnell zuwachsen. Und das ist in Teilflächen passiert. Und diese Flächen wiederherzustellen, und das gilt auch für Sandtrockenrasen, für Feuchtwiesen, zum Beispiel da, diese Wiesen, in denen die Orchideen vorkommen, wenn man das nicht macht, dann verschwinden diese Arten. Und deshalb haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, diesen Zustand, den eigentlich die Naturschutzverordnung auch vorgibt und der auch aufgrund der Fauna-Flora-Habitat-Verpflichtungen des Landes zu erhalten ist, den wiederherzustellen und dafür Fördermittel einzuwerben. Das ist also alles mit öffentlichen Fördermitteln in enger Abstimmung mit dem Landesumweltamt, auch mit den unteren Naturschutzbehörden erfolgt, sodass das also auch von daher gesichert ist.
Das heißt, welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen Sie jetzt bei dieser, ich sag mal, Umfunktionierung, Umgestaltung der Landschaft mit berücksichtigen?
Na, zunächst mal in der Regel, dass man keine Waldflächen, die historisch Wälder waren, zerstört in irgendeiner Form. Ganz im Gegenteil. Diese Wälder wollen wir erhalten, die wollen wir auch aufwerten, dadurch, dass die heimischen Baumarten wie die Eichen dort gestärkt werden. Wir entnehmen oft den Unterwuchs zum Beispiel von der spätblühenden Traubenkirsche, die als invasive Art dort eingewachsen ist, damit auch diese kräftigen Eichen wieder gut zur Geltung kommen. Also das müssen wir beachten. Das ergibt sich aus der Naturschutzverordnung. Es ist ja ein Naturschutzgebiet, die Döberitzer Heide. Zwei Teilflächen sind es da. Das ist eine Niedermoor-Niederung, der Ferbitzer Bruch und dann eben die etwas höher gelegenen Teile mit den trockenen Sandflächen und den Eichenwäldern. Diese beiden Elemente gibt es dort. Und was zu berücksichtigen ist, dass viele Flächen gemeldet sind als Natura 2000 Flächen, nach europäischem Schutzstatus also zu erhalten sind, gemäß der FFH-Richtlinie, das bedeutet Fauna, Flora, Habitat, das ist eine europäische Richtlinie, die vorgibt, dass die Lebensräume, die an die EU gemeldet wurden, auch als solche erhalten bleiben. Das ist eigentlich eine Landesverpflichtung und das machen wir auf unseren Flächen, indem wir Mittel einwerben und das umsetzen.
Also gut, jetzt ist nochmal, also Erhalt und Neuschaffung, das ist jetzt sicherlich nicht das Gleiche, also für mich nicht.
Nein, Neuschaffung ist aber eigentlich hier auch nicht Richtung, sondern Wiederherstellung.
Okay, das heißt also, es war früher mal eine Heidelandschaft.
Ja.
Und die Bäume, die da gewachsen sind, sind nicht älter als 40 Jahre.
Genau.
Okay, gut. Also es sind keine Eichen, die da irgendwie 100 Jahre oder älter sind, die da gefällt wurden, sondern es sind alles nur...
Ganz genau. Wenn ältere Bäume gefällt werden, dann ist das nicht im Zuge dieser Offenhaltungsmaßnahmen, sondern dann ist das im Zuge einer regulären Forstwirtschaft, wo man ja in Teilflächen auch immer wieder, um einzelne Bäume zu stärken, dann Bäume, die drumherum sind, wegnimmt. Das macht man ja normalerweise im Wald auch, aber auch das hat eine Perspektive, die absehbar ist, dass wir sagen, dann überlassen wir es auch sich selbst.
Okay, gut. Vielen Dank. Also Sie merken, es wird spannend. Es sind sicherlich einige kontroverse Themen noch anzusprechen. Wir sind gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Und wir sind wieder zurück bei Schulz Rechts. Herr Petruschak, wir hatten gerade darüber gesprochen, was Sie alles auf der Döberitzer Heide machen, nämlich die Schaffung neuer Heidelandschaften. Und dafür ist Folgendes nötig, und zwar die Rodung einer großen Waldfläche. Wie groß ist diese Fläche, die da wirklich abgeholzt wird, und was passiert mit dem ganzen Holz, was da, ich sag mal, geerntet wird?
Also erstmal die Gesamtfläche der Döberitzer Heide, das sind ja 3600 Hektar, die in Eigentum der Stiftung sind. Und davon sind in den letzten Jahren seit Ende 2017, seitdem wir da im großen Stil jetzt mit diesen aktuellen Maßnahmen begonnen haben, einige hundert Hektar bearbeitet worden. Also zum Beispiel jetzt gerade eine Teilfläche in einer Größe von 45 Hektar im Nordosten der Fläche und eine Teilfläche von gut 100 Hektar im zentralen Teil. Die Wüste haben wir da wieder zur Wüste gemacht. Das heißt, wir holzen nicht die Heide jetzt komplett ab, sondern einzelne größere Flächenelemente, die Offenland waren und als Offenland wiederhergestellt werden, die werden dort bearbeitet. Das heißt aber auch nicht, dass wir da geschlossenen Wald drauf haben, denn sonst ganz oft ist es Ginstergebüsch, das dann entnommen wird, oder eben andere aufwachsende Büsche wie Espen oder Birken und so weiter, die noch gar nicht jetzt wirklich in dem großen Umfang Wald sind. Es gibt aber auch wirklich Flächen, wo richtig schon Wald aufgewachsen ist und der dann wieder entnommen wird. Das sind aber immer solche Teilflächen, die als Mosaikelemente in der Landschaft wieder wieder für Offenland sorgen. Und wir wollen also dieses Lebensraum und artenreiche Mosaik damit wiederherstellen. Nicht komplett den Wald entfernen, auf keinen Fall, ganz im Gegenteil.
Okay, gibt es jetzt Sie hatten eine Gegenüberstellung von Mehrwerten. Sie haben ja bei den Fördermitteln, die Sie für dieses Vorhaben bekommen haben oder eingefordert haben, ja auch sicherlich eine Gegenüberstellung mal machen müssen. Die und die Maßnahmen, das und das an zu erwartendem Ergebnis rechtfertigt die Rodung von so und so viel Wald. Gibt es so eine Gegenüberstellung, welchen, ich sag mal, ökologischen Mehrwert man jetzt erwarten kann durch die Maßnahmen auf der Döberitzer Heide?
Ja, diese Maßnahmen müssen immer mit einer bestimmten Zielstellung verbunden sein, die einen klaren ökologischen Mehrwert belegen und begründen. Und der ist dadurch gegeben, dass zum Beispiel Feuchtgebiete erhalten bleiben, dass Sandtrockenrasen, Dünen, Heiden wiederhergestellt werden. Solche Themen sind ganz wichtig und es würde jetzt, wenn man das unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, dass hier der Wald entfernt wird, dann ist es nicht sinnvoll, nur diese einzelne Teilfläche zu betrachten, auf der dann die Bäume runterkommen, sondern das Gesamtbild zu betrachten. Und wer durch die Döberitzer Heide geht, der schätzt ja auch dieses Gesamtbild, dass man Flächen hat und wir auch in den Offenflächen bleiben, wir haben einzelne Bäume als strukturgebende Elemente stehen, insbesondere Eichen. Der schätzt dieses Gesamtbild aus Offenland mit Weitblick aus den Waldbereichen. Auch für den Wald zum Beispiel ist der Waldrand ganz wichtig. Es gibt Greifvögel, die brüten im Wald und jagen im Offenland. Also diese Verzahnung, die spielt hier eine ganz große Rolle. Und Arten- und kohlenstoffreiche Landschaften, das sind eben oft solche Mosaikgebilde. Und da ist die Döberitzer Heide eigentlich deutschlandweit das beste Gebiet. Und wer sich daran stört, dass auf Teilflächen jetzt Bäume entfernt werden und dass das martialisch aussieht, und die Wege zerfahren werden und
das
so weiter.
Gibt sicherlich einige.
Ja, ich weiß das und es ist auch für uns manchmal schwierig, wenn wir sagen, wir wollen da Kontrollfahrten machen und dann ist da alles zerfahren. Der sollte sich das mal nach ein oder zwei Jahren anschauen. Dann sieht man schon, wie sich da wieder ein gefälliges Gesamtbild in der Landschaft ergibt und wie sich auch Arten einstellen. Wir können zum Beispiel den Steinschmätzer beobachten. Der ist in den letzten Jahren um 90% deutschlandweit zurückgegangen, ist vom Aussterben bedroht. In der Döberitzer Heide hat er seine Bestände verdoppelt durch unsere Maßnahmen in den letzten Jahren. Also wir können ganz klar diesen Mehrwert sehen. Und dieses Holz, das haben Sie gefragt, wo geht das hin? Das geht in die Nutzung je nach Qualität des Holzes, also zum Beispiel als Energieholz oder für andere Zwecke. Das hängt dann davon ab, was ist das für Holz, also welche Art, welche Stärke und so weiter.
Jetzt haben Sie den biologischen Mehrwert angesprochen, also die Biodiversität, die Artenvielfalt angesprochen, dass sie jetzt Lebensräume schaffen, um andere oder vom Aussterben bedrohte Tierarten wieder heimisch oder ansässig werden zu lassen. Das war auf den bisherigen Flächen nicht möglich gewesen. Dafür mussten jetzt die neuen geschaffen werden oder,
ja, es oder ist sollen ja noch so, mehr geschaffen werden? Es ist ja so, dass man immer ein gewisses Fundament braucht an Ausdehnung auch von Lebensräumen, damit die Arten dort vorkommen. Das heißt, je kleiner und verinselter einzelne Lebensräume werden, desto größer ist die Gefahr, dass Arten auch wirklich verschwinden. Und wir sehen zum Beispiel, dass an der Rotbauchunke, das ist ein Amphib, das in Kleingewässern sich entwickelt. Und wenn diese Kleingewässer aus der Landschaft verschwinden und sind weitgehend verschwunden, dann wird die Rotbauchunke immer seltener und die Austrocknung durch dürre Sommer kommt noch dazu. Und wir haben diese Gewässer wiederhergestellt, vertieft, haben sie auch von Gebüsch befreit, weil sie die Besonnung braucht im Wasser. Und wenn das Wasser da ist, dann kann man auch sehen, dass die Rotbauchunken dort sich wieder bewegen und man hört sie rufen. Das ist ganz toll jetzt im Frühling. Also das sind so einzelne kleine Erfolge, an denen man das dann auch ablesen kann.
Also Biodiversität haben wir jetzt verstanden. Artenvielfalt kehrt zurück oder wird wieder auf ein neues Niveau gehoben. Das hat jetzt einen gewissen Mehrwert. Was kann denn die Heidelandschaft in puncto Klimaschutz, was der Wald nicht kann?
Also da gibt es verschiedene Dinge. Ein ganz wichtiger sind die Moorböden. Die Moorböden werden, wenn ihnen zu viel Wasser entzogen wird, zum Beispiel Vegetation, die drauf wächst, also Büsche und Bäume, die sich dort bilden, die werden zersetzt und dann entweicht sehr viel CO2 in die Atmosphäre. Wenn wir dort die Büsche runternehmen und auch das Wassereinzugsgebiet vergrößern, sodass das Regenwasser, und das ist ja bei diesen Niedermooren so, dass es in Senken sich dann sammelt, dass es also dort wieder sich ansammeln kann, dann können sich diese Moore wieder erholen und auch wieder mehr CO2 binden. Mhm. Moor muss nass, das ist ein ganz wichtiger Leitspruch und dafür muss man sorgen, dass die Moorböden also erhalten bleiben.
Aber was ist jetzt mit den Heidelandschaften? Die haben ja einen sehr sandigen Boden.
Ja, wir haben einen sehr sandigen Boden, wir haben aber natürlich auch viele Wiesen und auch Wiesen, auch das ist wirklich inzwischen belegt, durch das Wurzelwachstum, durch das, was die Pflanzen mit den Mikroorganismen im Boden machen, wird auch sehr viel Kohlenstoff fixiert. Und insbesondere ist es ja so, dass wir die nicht einfach so da liegen lassen, sondern dass die jetzt erhalten werden, dadurch, dass sie mit großen Tieren beweidet werden. Und der Dung der Pflanzenfresser, der wird in den Boden transportiert, zum Beispiel von Mistkäfern. Stierkäfer ist auch eine bedrohte Käferart. Ja. Und diese Tiere transportieren den Dung in den Boden und reichern damit den Kohlenstoff auch im Boden an. Und wir wissen global inzwischen, es gibt viel mehr Kohlenstoff, der im Boden gebunden ist, als überhaupt insgesamt in der Atmosphäre und auch in der Pflanzenwelt. Und spielen die Böden da eine ganz wichtige Rolle, gerade auch bei solchen Wiesenlandschaften, die ja auch ein großes Element in diesem ganzen Heidemosaik sind.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt sehr viel darüber erfahren, dass Klimaschutz bzw. Artenschutz auch was mit Klimaschutz zu tun hat. Gleich sind wir wieder für Sie da. Und wir sind wieder zurück bei Schulz Reichts. Herr Dr. Petruschak, Sie hatten gerade darüber gesprochen, dass es in der Natura 2000 bzw. europäischen Festschreibung von Naturschutzräumen und Landschaftsräumen festgehalten wird, wie viel Heidelandschaft existiert, was noch geschaffen werden kann und so weiter. Einfach mal eine Frage hin, haben wir bald nur noch Heidelandschaften und Offenlandschaften und bald gar keinen Wald mehr. Wenn das jetzt so festgelegt ist, ja, und auf einer Karte, eine Karte existiert, die die Heideflächen aufnimmt und sagt, okay, hier könnte, da war mal, ja, und wir sagen, okay, also das Potenzial an existierenden bzw. noch zu schaffenden Heidelandschaften ist jetzt definiert. Wie ist es denn dann mit der von Ihnen so in den Vordergrund gestellten Artenvielfalt? Tauschen Sie sich da mit anderen Ländern aus, wenn Sie sagen, die ein oder andere Vogelart ist hier bei uns fast ausgestorben, sagt dann Bayern, und im Süden ist es, oder Süden-Norden ist ja ein Gefälle, was die Artenvielfalt so ein bisschen anbelangt. Ne? Gibt es dann ein da unten in Bayern vielleicht ein Überangebot oder eine Überpopulation. Und wenn die uns sagen, also was ihr in Brandenburg macht, ist uns egal. Wir haben hier genug Vögel davon. Gibt es da einen Austausch? Ne? Also wenn man so den gesamten Raum Deutschland oder Europa sich mal anschaut, was die Population einzelner Tiere anbelangt.
Das ist eine interessante Frage, weil zum Beispiel in Bayern weite Landstriche ja auch dem Maisanbau zum Opfer gefallen sind, also ich würde mal sagen, Lebensräume dem Maisanbau zum Opfer gefallen sind, die früher sehr wertvoll waren und es auch dort großräumig verarmte Landschaften gibt. Und das heißt, Brandenburg hat eigentlich mit seiner naturräumlichen Ausstattung viele sehr interessante Lebensräume noch ursprünglich gehabt und die zu erhalten, darum geht es ja hier. Also es geht auch gar nicht so darum, jetzt neue Heide zu schaffen, sondern das, was in den 90er Jahren dokumentiert ist, das zu erhalten und wiederherzustellen. Und da gibt es einige Arten, wie zum Beispiel die Sperbergrasmücke oder den Steinschmerzer, das sind so Vögel, die ja kaum noch jemand kennt heute, aber auch andere wie Wiedehopf und Braunkehlchen, gerade bekannt als Vogel des Jahres, die noch in nennenswerter Zahl in der Döberitzer Heide zu erleben und zu beobachten sind. Und das kann man sich dort anschauen. Und natürlich fließen all diese Daten, diese Vogelschutzgebiete, Döberitzer Heide ist auch ein Vogelschutzgebiet nach europäischem Recht, die werden kartiert und diese Daten fließen in die bundesweiten roten Listen dann zum Beispiel langfristig mit ein, aber eben auch in diese Erhebung, wo diese Gebiete miteinander verglichen werden. Das gibt es schon. Mhm. Also auf der Ebene bestimmter Organismengruppen, wie jetzt bei Vögeln, insbesondere bei Vögeln, weil es da eben auch viele gibt, die sich gut damit auskennen und die das gerne machen. Da gibt es solche Vergleiche. Und da kann man sagen, dass die Döberzer Heide im bundesweiten Vergleich einen sehr hohen Stand hat. Aber zum Beispiel auch bei den Dunkkäfern. Ich habe gerade eine Studie gelesen, die bei uns mitgemacht wurde. Da hat man sich im Bundesvergleich angeguckt oder im mitteleuropäischen Vergleich sogar, wie viele Käferarten leben eigentlich im Dung. Und hat sich das bei unseren Wiesenten und auch den Pferden in der Heide angeschaut und das verglichen mit anderen. Und hat festgestellt, im Wiesentdung leben bei uns ungefähr 35 Käferarten. Damit ist die Döberitzer Heide das Top-Gebiet schlechthin in Deutschland. Und das liegt daran, dass es diese große Käfervielfalt, die ja wieder Grundlage ist für Vögel wie Wiederhopf und so weiter, Nahrungsgrundlage, dass es die fast nirgends mehr gibt, weil die Nutztiere, die ja erstens gar nicht mehr auf der Weide stehen und zweitens, wenn dann mit Medikamenten behandelt sind, ein Dung produzieren, der dann giftig ist für diese Käfer, sodass die weitgehend verschwunden sind aus der Landschaft.
Ja. Aber Wiesente gibt es jetzt auch nicht mehr überall, ne? Also das ist jetzt auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal.
Ja, aber das vergleicht man dann mit Rindern, die woanders. Ach so, also okay. Es gibt ja auch Nutztiere, der Rinderdung ist da entscheidend. Und das Insektensterben, das wir ja beobachten, es gibt ja diese Studien, dass in über 75% die Insektenbiomasse zurückgegangen ist deutschlandweit, dass 80% unserer Vögel verschwunden sind. Das ist etwas, was man bei uns jetzt in der Döberitzer Heide sehen kann, dass wir dem massiv entgegenwirken können, indem wir diese Lebensräume erhalten, sodass es gerade diese vielen verschiedenen Arten im Wald und im Offenland noch gibt bei uns. Mhm. Und dass das auch Ausbreitungszentren sein könnten, solche großen Schutzgebiete, wenn man dann eines Tages insgesamt wieder ökologischer wirtschaften will und sagen will, man will wieder mehr tun für diese Arten insgesamt in der Landschaft, dann kommen die von dort vielleicht auch wieder oder können von dort wieder kommen. Und das gilt für Schmetterlinge, für Wildbienen. Haben wir fantastische Vielfalt allein an Wildbienen in den sandigen Böden, die man da finden kann. Also das lohnt sich sehr, sich dafür einzusetzen in diesem Rahmen.
Okay, jetzt haben Sie vorhin ja gesagt, man muss in ein, zwei Jahren kann man wiederkommen, dann kann man sich eine blühende Landschaft anschauen mit vielen neuen Arten. Momentan, wenn man durch die Döberitzer Heide geht, dann stößt man doch partiell auf Baustellen, auf kaputte Natur, fragt sich, was passiert hier überhaupt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum wir so viele Zuschriften zu dem Thema bekommen haben. Ja. Wo kann man jetzt, wenn man in die Döberitzer Heide geht, denn die intakte Natur und die Artenvielfalt erleben?
Wir hatten ja einige Wegesperrungen auch jetzt im Winterhalbjahr und die Wege sind natürlich, wenn dann im Winter gearbeitet wird, da auch sehr zerfahren, dann ist es auch beschwerlich und man sieht überall die Arbeiten und das abgeschlagene Holz und so weiter. Das ändert sich jetzt aber völlig mit Änderung der Jahreszeit, denn im Sommer finden da keine Abholzung oder ähnliches statt, weil dann die Brut- und Setzzeit sowieso ist. Okay. Und das heißt, man kann jetzt jederzeit in die Döberitzer Heide gehen und sich das dort auch anschauen. Man kann auf Entdeckungstouren gehen, kann Vögel beobachten, kann gucken, ob man das Braunkehlchen findet. Ganz in der Nähe vom Parkplatz in Elstal kann man das schon sehen.
Also muss man aber wissen, wie es aussieht, ne? Damit man es erkennt.
Genau, man muss wissen, wie es aussieht. Wir haben ja einen Naturführer auch mal gemacht für unsere Landschaften, Expedition Artenvielfalt. Also es gibt Möglichkeiten, sich das wirklich Stück für Stück zu erschließen oder einfach auf sich wirken zu lassen. Und das ist sehr schön, wenn man sich bestimmte Stellen aussucht. Wir haben ja auch an den Wanderwegen so kleine Hütten manchmal mit so Bänken. Und wenn man das einfach mal auf sich wirken lässt, die Landschaft und das, was man dort an Vogelvielfalt hört, die Gesänge gerade jetzt im Frühling. Es gibt 16 Eingänge in die Döberitzer Heide von den umliegenden Ortschaften aus. 22 Kilometer ist der Rundweg um die Kernzone, 55 Kilometer Wanderwege insgesamt. Und wer sich über irgendwas geärgert hat oder auch jetzt noch über irgendeinen Zustand dort ärgert, der ist herzlich eingeladen, auch die Entwicklung im Laufe der Zeit zu verfolgen und zu sehen, was aus der Landschaft wird in den nächsten Jahren. Wir bauen ja ein Naturerlebniszentrum gerade aus in Elstal in der ehemaligen Kommandantur, von wo aus man dann mit einer App sich auch die schönen Routen zusammenstellen kann. Und die
also man Tiere kann die Döberitzer Heide noch erleben und die Artenvielfalt dort erleben und die Pflanzenvielfalt.
Das ist unser
Zusätzlich
Ziel.
Haben Sie gerade noch das Buch erwähnt, das hier vor mir liegt, Expedition Artenvielfalt, erschienen im Ökom Verlag von der Heinz-Sielmann-Stiftung. Autor dieses Buches, rein zufällig, steht hier vor mir. Das sind Sie, Hannes Petrischak. Ich empfehle Ihnen, dieses Buch mal wie auch immer zu erwerben oder auch nicht, auf jeden Fall reinzuschauen. Dann ist es sehr interessant und gibt einem einen sehr umfangreichen Eindruck über die Artenvielfalt in der Heidelandschaft. Herr Petrischak, Ihnen erst einmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie hier heute ins Studio gekommen sind, dass Sie die vielen Fragen beantwortet haben. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben heute viel mitgenommen im Wissen, was jetzt die Abholzung des Waldes mit Artenschutz und Klimaschutz zu tun hat. Und von daher freue ich mich auf unsere nächste Sendung. Ihnen ein recht herzliches Dankeschön.
Danke auch.
Und den Hörern und Hörerinnen da draußen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind BH1.
Meine Hitgarantie BH1.